Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode.
Heute geht es speziell um die Umorientierung nach einer Kündigung und das sogenannte New Placement. Ich freue mich, heute Sabrina Zeppelin begrüßen zu dürfen. Sie ist CEO und Gründerin von Restart Career und war davor in unterschiedlichen Führungspositionen im E-Commerce, unter anderem bei Xing und Otto Group, sowie als Beraterin tätig. Herzlich willkommen, Sabrina.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe ja bisher bei Second Bloomers vor allem den Fall betrachtet, wo man selber sich verändern möchte. Heute geht es um den besonderen Fall, der nicht selbst gewählt ist, sondern von außen kommt, und zwar durch eine Kündigung seitens des Arbeitgebers beziehungsweise auch durch eine Freistellung des Arbeitgebers und was danach kommt. Das ist natürlich keine leichte Situation für die Betroffenen. Kannst du uns mal aus deiner Erfahrung sagen, was die besondere Herausforderung ist in dieser Situation für die Mitarbeitenden?
Ja, gerne. Also tatsächlich ist das ja in der Regel ein Schock. Manchmal sieht man es ein bisschen kommen, wenn irgendwie eine Restrukturierung ansteht und man sozusagen Teil einer größeren Abbauwelle ist. Im Einzelfall sieht man es auch ganz häufig nicht kommen. Und was dann passiert, ist, dass, egal wie es dazu gekommen ist, Menschen häufig durchaus in so ein emotionales Loch fallen. Manche gestehen sich das nicht ein, aber tatsächlich geht es allen irgendwann so, dass sie entweder noch hadern, wie es dazu gekommen ist, irgendwo auch Groll und Bitterkeit gegenüber ihrem alten Arbeitgeber haben, vielleicht auch Selbstzweifel und Verunsicherung haben. Und das führt tatsächlich nicht nur dazu, dass man sich in Bewerbungssituationen dann nicht so gut verkauft, sondern es führt tatsächlich auch dazu, und das sagt psychologische Forschung aus der positiven Psychologie, dass man tatsächlich so ein bisschen dann wie im Tunnel ist und auch gar nicht mehr so richtig offen gegenüber Chancen rechts und links des Weges ist, wenn man so in so einem negativen, verunsicherten Modus ist. Also man ist so ein bisschen auf Autopilot und rennt ganz schnell geradeaus. Und das führt tatsächlich dazu, dass viele in dieser Phase der Verunsicherung dann ganz schnell einen neuen Job annehmen. Sei es, weil sie so ein bisschen auch finanzielle Sorgen haben, aber ganz oft auch einfach, diese Verunsicherung, werde ich überhaupt wieder was finden? Ich möchte wieder dazugehören, ich möchte gebraucht werden. Und dann ganz schnell irgendein Jobangebot annehmen. Und tatsächlich ist das leider ganz oft das Falsche. Und das mal analysiert, wir haben uns 8000 LinkedIn-Profile angeschaut und haben tatsächlich diese Muster auch sehen können, dass Menschen, die unfreiwillig ihren Job verloren haben, dann deutlich kürzer wieder in dem Folgejob war, als das im Durchschnitt so war.
Wie lange sind Sie in dem Folgejob geblieben dann nur?
Ja, wir haben uns insbesondere Menschen angeguckt, die nicht so Jobhopper waren, sondern Menschen, die mehr als 10 Jahre in ihrem vorherigen Job waren. Mhm. Und die sind dann eigentlich typischerweise im Folgejob auch wieder sehr loyal. Also das heißt, die bleiben zu 78% mehr als 2 Jahre auch wieder in der Folgerolle. Menschen, die aus Restrukturierungen kamen, also wir haben uns Unternehmen angeguckt, die eben eine Abbauwelle hatten und haben dann geguckt in dem Zeitraum, wer hat das Unternehmen verlassen, mit der Annahme, dass das Menschen waren, die eben dann Teil dieses Stellenabbaus waren. Und wir konnten sehen, dass dann nur noch 50% mehr als 2 Jahre in der Folgerolle bleiben. Das heißt eben wirklich doppelt so viele landen im falschen Job, nachdem sie unfreiwillig gegangen sind. Und tatsächlich, wenn man Unternehmen anschaut, die ihre Mitarbeitenden gut unterstützt haben in dieser Phase, dann ist man wieder fast bei Normalwerten. Also das passiert eben tatsächlich, wenn man ja alleine vor dieser Herausforderung steht und dann ja aus Panik einfach in den falschen Job reingeht.
Ja. Genau, also du hattest ja erwähnt, manche Unternehmen haben da eine besondere Unterstützungssache, und zwar das sogenannte Outplacement oder moderner New Placement. Kannst du das mal genauer erklären, was das ist?
Ja, das ist eine individuelle Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden, vor allen Dingen in 3 Dimensionen. Das eine ist tatsächlich die emotionale Stabilisierung, also genau das, was ich gerade angesprochen habe, dass man letztendlich Sicherheit gibt, was den Prozess angeht, aber auch durchaus mit Coaching-Methoden und psychologischer Unterstützung dann auch hilft, aus diesem Loch rauszukommen, sich auf seine Stärken zu besinnen. Und das ist auch gleich die Überleitung dann zum zweiten Punkt, nämlich das Thema Orientierung. Also wirklich zu schauen, was kann ich, wo bin ich gut drin, was passt zu mir und kann das vielleicht auch sogar eine riesige Chance sein, dass ich jetzt gerade diesen unfreiwilligen Bruch hatte, um vielleicht auch nochmal was ganz anderes zu machen. Denn das muss ja jetzt keine Katastrophe sein. Ganz viele sagen rückblickend, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich war eigentlich schon lange unglücklich und jetzt hatte ich endlich die Chance, gezwungenermaßen, musste nicht mehr den Mut aufbringen, sondern hatte die Chance, eben mich zu verändern. Mhm. Und häufig ist es ja auch verbunden mit einer Abfindungszahlung, so dass man tatsächlich eben auch ein paar Monate Zeit hat, eben sich wirklich gut zu orientieren. Und das ist etwas, wo eben New Placement helfen kann, sich wirklich bewusst zu werden, was kann ich, was will ich und wo geht's hin. Und der dritte Part ist dann, ich nenne das mal so profan, das Handwerkszeug. Also das, was eigentlich die meisten vermuten hinter dieser Dienstleistung, nämlich wirklich den Bewerbungsprozess dann auch gut zu meistern, also den Lebenslauf zu optimieren, sicherzustellen, dass man auf LinkedIn oder Xing gefunden wird und das Profil optimal zu gestalten, aber auch sich im Bewerbungsgespräch gut zu verkaufen und so weiter.
Wisst ihr, zu wie viel Prozent Unternehmen diese Hilfestellung geben über den New Placement Anbieter und wie viel werden sozusagen allein gelassen?
Tatsächlich ist es etwas, was aktuell noch nicht in Deutschland durch die Bank so ist oder angeboten wird. Tatsächlich sind es, ich würde sagen, über alle eigentlich fast nur 10%, die so eine Unterstützungsleistung bekommen. Und das liegt teilweise daran, dass Unternehmen das nicht für nötig halten, weil sie sagen, ach, wenn die Abfindungszahlung hoch genug ist, dann gehen die Mitarbeitenden ja auch so. Tatsächlich ist es aber kurzsichtig, weil das Geld irgendwann alle ist, aber die nächste Rolle einen noch relativ lange begleitet. Und das andere ist, dass teilweise auch das bei den Mitarbeitenden gar nicht so bekannt ist, dass es diese Unterstützungsleistung gibt. In der Regel ist es so, wenn man das als Arbeitnehmer in so einer Trennungssituation fordert, dann sind die Arbeitgeber auch eigentlich in den allermeisten Fällen bereit, so eine Unterstützungsleistung zu gewähren. Wenn man das aber nicht einfordert, dann bekommt man es auch nicht. Ne?
Ja, also ich glaube auch, es ist noch relativ unbekannt. Was den meisten so im Kopf ist, ist halt Agentur für Arbeit, ne? Also wenn sie arbeitslos werden. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ne? Agentur für Arbeit, ne? Die beraten einen ja auch in gewisser Weise in dieser Situation. Was sind die Unterschiede?
Ja, die Beratungsleistung der Bundesagentur für Arbeit selber ist ja tatsächlich, würde ich sagen, nicht besonders umfangreich. Man hat ja die Möglichkeit, auch über die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel Coaching-Leistungen zu bekommen, wo aber tatsächlich, muss man auch fairerweise sagen, die Qualität der Coaches nicht in einer Liga ist mit dem, was eben ein professionelles New Placement leisten kann. Und gleichzeitig auch eben ein guter New Placement-Anbieter moderne Tools einsetzen kann, wie zum Beispiel psychologische Self-Assessments, was die eigenen Stärken und Motive und Persönlichkeit angeht oder auch, wenn es darum geht, vielleicht eine Personalberater-Datenbank zu haben, wen sollte ich eigentlich ansprechen oder auch eine Lebenslaufoptimierung und so weiter. Das sind Dinge, die in der Regel die Bundesagentur für Arbeit nicht auf dem Niveau leisten kann.
Okay. Und wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Restart Career zu gründen?
Ja, ganz spannend. Man denkt ja im Nachhinein immer, wenn jemand eine Firma gegründet hat, dass dann irgendwann so die Eingebung war, so wie bei so einem Künstler und dann ist diese Idee so entstanden. Und tatsächlich war das gar nicht so, sondern es kam tatsächlich zuallererst aus der Motivation, dass ich mich selber beruflich verändern wollte, nämlich was gründen wollte. Und ich war lange in Corporate-Rollen, auch in der Geschäftsführung und habe festgestellt, dass man eben doch, selbst wenn man Geschäftsführerin ist, nicht so frei in seinen Entscheidungen ist und manchmal eben auch nicht so gestalten kann, wie man es selber für richtig hält. Und ich habe dann für mich beschlossen, ich möchte wirklich unabhängig sein, ich möchte was Eigenes machen und möchte auch was machen, wo ich den Eindruck habe, dass das wirklich auch der Welt was zurückgibt und irgendwo ja wirklich was verändert in der Welt. Ja, in dieser Situation habe ich mich tatsächlich ganz systematisch dran gemacht und habe geguckt, was gibt's denn eigentlich für Ideen, die oder für Konzepte, die wert wären, gegründet zu werden. Also wo gibt's eigentlich echte Probleme, die es wert sind zu lösen? Wo gibt's vielleicht auch einen Markt, wo die Player, die da gerade aktiv sind, das nicht besonders gut machen, weil sie lange keine Innovation vorangetrieben haben. Wo gibt es halt auch einen Markt, und das ist eben in dem New Placement so, der einfach überhaupt noch nicht ausgeschöpft ist. Also das war ja das, was ich sagte, ne? Gerade mal vielleicht 10% bekommen diese Unterstützungsleistung und eigentlich brauchen es wirklich alle. Und ja, da habe ich tatsächlich verschiedene Ideen dann bewegt und auch so ein Stück weit vorangetrieben und habe mich dann für diese Idee entschieden, eben aus dem Grund, weil all diese Dinge zutrafen und es kam noch was dazu. Mir hat jemand geraten, mach etwas, wo du dich auch wirklich auskennst. Und ja, durch meine Vorerfahrung bei Xing habe ich mich natürlich viel mit dem Thema Karriereorientierung beschäftigt. Wie verändern sich Menschen beruflich? Was treibt sie dabei an? Welche Fragen kommen dabei hoch? Kennen Arbeitsmarktthemen sehr, sehr gut. Und das war für mich natürlich dann auch ein perfekter Ausgangspunkt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wirklich Design Thinking mäßig, ja, also find a problem worth solving und dann eben auch zu schauen, ne, also wo habe ich denn auch mein USP, ne, dass das zusammenfasst. Ich konnte mich erinnern, du hattest auch noch ein paar andere Ideen. Kannst du uns die auch noch verraten?
Oh. Oha, meine anderen Ideen. Also die eine Idee war eine, das soll ich jetzt gar nicht sagen, also weil vielleicht wäre es doch noch irgendwie für ein zweites Startup spannend.
Ach so,
aber,
na ja.
Also nein, die habe ich verworfen. Also ich wollte tatsächlich eine Filmplattform für Arthouse-Videos oder Arthouse-Movies starten, habe dann aber irgendwie frustriert festgestellt, dass das so ein Marketing-Game ist, wo man wahrscheinlich als kleines Startup nur mit großer Finanzierung eine Chance hat. Und tatsächlich war eben auch dadurch, dass einer der Antreiber Unabhängigkeit war, ist das Startup, was ich mit zwei Mitgründern gegründet habe, eben auch komplett selbst finanziert. Also wir haben keine Investoren und es gibt einfach Geschäftsmodelle, die sind dann einfach auch so investmentintensiv zum Start, um überhaupt voranzukommen, wo man Investoren braucht. Und da passte das einfach nicht rein.
Ja. Ja, nee, ich finde sowas immer spannend, ne?
Ja.
Weil, ne, also ich meine, die Idee fällt ja nicht vom Himmel, ne?
Absolut, also ich hatte auch, es ist jetzt auch nicht so, dass das unkonkret oder nur eine fixe Idee war. Ich hatte schon Zugang zu Filmrechten, ich habe Flyer gedruckt und verteilt und Online-Marketing-Geld ausgegeben. Also es macht ja eben auch wirklich Sinn, Dinge zu probieren. Also das ist ja, manchmal steht man ja auch so vor der Hürde und denkt so, oh Gott, irgendwie ist das eine gute Idee oder nicht und kann sich dann irgendwie auch nicht entscheiden. Und das ist tatsächlich auch ein Rat, den ich allen mitgeben würde, wirklich ausprobieren und mal so ein paar Schritte vorangehen und dann in sich reinhorchen, fühlt sich das gut an, macht es Spaß und dann natürlich aber auch mal auf die nackten Zahlen gucken, hat das eine Chance. Ne?
Ja. Ja gut, also bisher sieht es ja so aus, als ob sich das ausgezahlt hat, dass du auch die richtige Idee gesetzt hast.
Ja.
Ja. Also was ist denn sozusagen jetzt das Besondere an deiner New Placement Plattform?
Ja, wir sind tatsächlich eben ganz bewusst sehr anders als die gängigen Outplacement-Anbieter, weil wir einen guten Teil der Journey digitalisiert haben. Das heißt, wir bieten einen Mix aus digitaler Unterstützung und persönlicher Unterstützung an. Und das einerseits, weil ja wir es einfach für zeitgemäß halten und die unsere Nutzerinnen bestätigen das, dass eben einfach dieser Zugang zu einem Angebot, wo ich mir Tipps holen kann, wo ich quasi wie in einer Learning Journey Stück für Stück durch diese Phase auch digital geführt werde, extrem hilfreich ist. Plus eben moderne Tools, die wir einsetzen. Andererseits hatte die Digitalisierung für uns aber auch den Hintergrund, dass eine Hürde, warum aktuell so wenige diese Dienstleistung nutzen, einfach ist, dass sie zu teuer ist. Weil wenn ich das einfach komplett über Karriereberater und Coaches abbilde und quasi für alles, was weiß ich, die Optimierung meines LinkedIn-Profils oder meines Lebenslaufs, wenn für alles sozusagen jemand neben mir sitzen muss, das macht es einfach sehr, sehr teuer. Und dadurch sind die Preise teilweise prohibitiv hoch und es bekommen eben wirklich auch nur Führungskräfte oder höhere Führungskräfte. Und einer unserer Ansprüche war eben, das schon auch in die Breite zu tragen, sodass es einfach auch erschwinglich ist, und in Relation zu einer Abfindungszahlung steht, auch mal für die normalen Mitarbeitenden und eben nicht nur für die Führungskräfte. Und also das ist sozusagen eine Besonderheit, dass eben viel digital ist, und das kombinieren wir mit eben persönlicher Unterstützung durch einen festen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und dann in der Tiefe durch sehr spezialisierte Coaches. Und inhaltlich haben wir so ein paar Steckenpferde, die uns einfach auch wichtig waren, die uns teilweise auch unterscheiden. Einmal arbeiten wir sehr, sehr viel mit positiver Psychologie, um einfach wirklich sicherzustellen, dass alle offen sind für die Chancen, die sie entlang des Wegs so treffen könnten. Denn letztendlich ist bei so einer Neuorientierung viel auch getrieben durch Zufall, also Serendipity. Und diesen Zufall kann man schon auch herausfordern, wenn man mit eben einem offenen Mindset und der richtigen Haltung rangeht.
Wie spielt der Zufall da rein?
Also das Thema Jobsuche, da denkt man ja immer, dann gehe ich auf die gängigen Stellenbörsen und finde dann einen Job. Mhm. Und tatsächlich werden ja nur ungefähr 25% aller Jobs tatsächlich über Anzeigen auf Stellenbörsen vergeben. 40% werden über das Netzwerk vergeben. Das heißt, so, ja. Es ist total wichtig, dass ich rausgehe, mit Menschen spreche, Menschen signalisiere, dass ich gerade offen für was Neues bin, dass, sag mal, mein Netzwerk und auch mein erweitertes Netzwerk für mich mitdenkt, und ich erfahre, wenn irgendwo sich gerade was auftut, was zu mir passt. Und das sind manchmal so Dinge, wo man im Nachhinein denkt, oh, das war so ein Riesenzufall, ich habe was gesucht und dann habe ich mit der Person geredet und dann war da gerade was Passendes und so bin ich irgendwie auf diese Rolle gekommen. Aber eben diese Zufälle, das sind nicht so einzelne Ereignisse, sondern die passieren ganz oft. Mhm. Und
ja gut, da muss man aber schon ein bisschen nachhelfen, dass dann der Zufall auch passiert. Ne?
Also, genau, so da kann man nicht zu Hause sitzen und Trübsal blasen und sagen, vielleicht wird mal einer darauf aufmerksam, dass ich irgendwie gerade was suche, ne? Sondern dafür braucht es dann auch ein Stück weit auch, und man kann diese Phase auch genießen, dass man sagt, ist das toll, ich kann jetzt hier irgendwie ich habe Zeit, mit Menschen Kaffee zu trinken, mich zum Mittagessen zu verabreden, mit Leuten aus einer alten Rolle, alten Kollegen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, mit denen mal zu sprechen, wie es ihnen so geht, was es gerade Neues gibt. So, und dann kommt man irgendwann dahin, dass die vielleicht eine Idee haben, wo die nächste spannende Rolle sein könnte.
Mhm. Ja gut, aber genau. Ich denke, da muss man auch mehrere Eisen im Feuer haben oder viele Eisen, ne? Sonst ja, es ist weniger wahrscheinlich, dass da sowas bei rauskommt,
genau.
So ein Match.
Also man kann sich nicht drauf verlassen, aber wenn man eben aktiv wird, dann erhöht das einfach deutlich die Chancen, dass man was findet. So, das gilt auch für Initiativbewerbungen. Auch da gibt es tolle Chancen, wenn man eben wirklich nicht auf die Stellenanzeige wartet, sondern wirklich guckt, wo gibt es Unternehmen, die zu mir passen, die ich spannend finde, wo ich auch eine Leidenschaft für habe, wo ich eine Fantasie habe, was ich da bewegen könnte, dann aktiv auf diese Unternehmen und Menschen im Unternehmen zuzugehen.
Ich würde noch einmal nachhaken bei der positiven Psychologie. Also das ist ja dann auch dieser stärkenbasierte Ansatz.
Genau.
Kannst du da nochmal tiefer reingehen?
Ja, letztendlich ist das ja so ein bisschen die Frage, wenn ich in so einer Phase bin, bin ich eigentlich ein Glückspilz oder ein Pechvogel? Ne? Also viele sagen, boah, war doch klar, dass mir das passieren musste. Ne? Ich habe im Leben immer so viel Pech. Und das ist tatsächlich eine self-fulfilling prophecy. Also wenn ich mit der Einstellung rangehe, dass mir immer blöde Dinge passieren, dann passieren mir auch immer blöde Dinge. Und letztendlich wird niemand als Glückspilz oder Pechvogel geboren, sondern das ist eine Frage der Attribution. Also wenn ich rückblickend sage, es ist etwas Gutes passiert und das war Zufall, ansonsten, wenn ich irgendwie aktiv was mache, passiert ja immer nur Mist. Oder wenn ich sage, da ist was Gutes passiert und das ist passiert, weil ich das getrieben habe und ich war sozusagen wirksam an der Stelle, dann bestärkt sich ja sozusagen für mich auch diese Wahrnehmung, okay, der Selbstwirksamkeit, ne? Kann etwas, ich habe was gemacht und daraus ist ein Erfolg entstanden. Und dieser Fokus auf diese positiven Wirksamkeitsszenarien, wo ich eben selber eine Stärke hatte, aus einer Stärke heraus agiert habe und was Gutes daraus entstanden ist, führt eben zu dem Gefühl, naja, ich bin Glückspilz, weil wenn ich was anpacke, dann führt es zu was Gutem. Und das kann man trainieren. Letztendlich ist es nur die Frage, wo gucke ich hin? Und natürlich passieren jedem blöde Dinge und jedem passieren gute Dinge. Und es ist nur die Frage, was habe ich im Kopf und was setzt sich bei mir fest? Und wenn man den Fokus eben auf die Stärken lenkt, ist man wesentlich selbstbewusster unterwegs, aber tatsächlich agiert eben auch aus einer Stärke raus. Und das gilt eben auch für die Jobsuche. Da geht es eben wirklich darum zu gucken, wo liegen meine Stärken, wie ist aber auch meine Persönlichkeit und meine Motive. Weil nur dann, wenn mein Job, mein Umfeld richtig gut zu mir passt, fällt es mir auch leicht, wirksam zu sein. Das kommt noch dazu. Wenn ich die ganze Zeit den Eindruck habe, ich muss mich verbiegen und ich muss in Themen arbeiten, wo ich nun mal keine Stärken habe, dann bin ich nicht so wirksam, dann macht es nicht so viel Spaß, weil es einfach anstrengend ist. Und das sind Themen, wo wir eben sehr genau hingucken, durch Persönlichkeitstests, Analysen, aber eben auch ein Sparring mit sehr erfahrenen Coaches, was zu mir passen könnte. Und das kann eben durchaus auch mal ein Abbiegen in eine ganz andere Richtung sein. Das kann dann eben die Gründung sein oder die Selbstständigkeit oder auch ein Quereinstieg ganz woanders.
Und mich würde auch noch mal interessieren, wie unterscheiden sich denn eure Zielgruppen? Ne? Also gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, verschiedenen Altersgruppen, ne? Oder haben die eigentlich alle die gleichen Bedürfnisse?
Also letztendlich hat natürlich jeder ganz, ganz individuelle Themen. Das ist schon so. Manche haben tatsächlich auch ganz eben handfeste Herausforderungen. Wir sehen bei uns teilweise eben Mitarbeitende, die aus Restrukturierung kommen, die auch schon älter sind, also jenseits der 55 und auch tatsächlich berechtigt oder unberechtigt Sorge vor Altersdiskriminierung haben, wenn es darum geht, eine neue Rolle zu finden. Menschen, die auch wirklich vielleicht aus einer Burnout-Erfahrung kamen und da tatsächlich nochmal besonders verunsichert sind. Es gibt, in der Regel sind es Frauen, die aufgrund von Kinderbetreuung Teilzeit arbeiten möchten. Und das Thema kennen wir ja, es sind in Deutschland einfach sehr, sehr wenig Stellen in Teilzeit ausgeschrieben. Das heißt, da geht es dann eben auch darum, wirklich Mut zu machen, sich auf Vollzeitstellen zu bewerben und eben fachlich und persönlich zu glänzen und dann selbstbewusst zu sagen, naja, ich stehe ja nur Teilzeit zur Verfügung. Das ist natürlich leichter, wenn man beim alten Arbeitgeber schon Standing hat, als wenn man sich neu bewirbt. Also jeder hat so sozusagen seine individuellen Herausforderungen. Manchmal gibt es auch die alte Jobrolle gar nicht mehr, weil sie durch Digitalisierung obsolet geworden ist. Dann hat man eben auch seine Herausforderungen. Aber letztendlich die Grundherausforderungen von emotionaler Stabilisierung, der richtigen Haltung, Orientierung und dem Handwerkszeug, das gilt eigentlich immer für alle gleichermaßen. Ich glaube, das Thema, dann überhaupt den Bedarf an auch Unterstützung zu haben, sich das einzugestehen, ist ein bisschen weiblicher. Also wir haben sozusagen einfach selbst selektiert einen etwas höheren Anteil an Frauen bei uns. Aber das ist sozusagen das Einzige, was ich sozusagen irgendwie an sozusagen Muster erkennen kann, was jetzt tatsächlich, sag mal, demografische Merkmale angeht.
Ja, also doch, das deckt sich auch so mit meinen Erfahrungen. Ich habe ja auch, bevor ich den Podcast angefangen habe, ich auch so User-Interviews zu diesem Problemfeld gemacht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Frauen tendenziell, ne, also Ausnahmen bestätigen die Regel, sehr viel mehr zweifeln in dieser Situation und ihrem Kopf erstmal verschiedene Sachen erwägen und eher naudern, vielleicht ist das das richtige Wort, und eben in dem Fall auch offener sind für Unterstützung. Also so, ich habe auch ein ähnliches Muster gesehen, ne, dass, ja, dass es da schon auch Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Zielgruppen. Ja. Ja, du hattest es auch gerade ganz kurz angestoßen oder erwähnt. Es passiert ja auch, dass die technologische Entwicklung eine Veränderung von außen bedeutet. Ne? Also dass auf einmal dieses Berufsbild gar nicht mehr gebraucht wird oder auf jeden Fall in anderer Form gebraucht wird. Da hatten wir natürlich jetzt die letzten Jahrzehnte Digitalisierung an sich. Und jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz dazu. Und ich glaube, das ist ja schon auch insbesondere für Akademiker, Wissensarbeiter und so weiter sehr, sehr relevant. Ne? Also ich glaube, wir in Deutschland sind da immer noch ein bisschen ja, vielleicht blauäugig oder naiv, oder man merkt es noch nicht so ganz, ne, aber ich glaube, es ist klar, dass die KI viele Rollen verändern wird, viele neue Rollen schaffen wird. Also das kommt noch auf uns zu, ne? Also dass da auch viel mehr Leute dann von außen getrieben, ne, ihren Job ändern müssen. Habt ihr da auch sagen Ansätze, wie ihr jetzt auf diese Herausforderung in eurem Restart-Career eingeht?
Ja, absolut. Also tatsächlich sehen wir das jetzt schon ganz viel bei Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und vielleicht einmal das auch nochmal zu bestärken, was du gesagt hast. Das World Economic Forum sagt ja, dass in den nächsten 3 Jahren ein Viertel aller Rollen wegfallen könnte und in ähnlicher Größenordnung neue Rollen entstehen. Also es ist nicht so, dass die KI uns die Arbeitsplätze komplett wegnimmt und wir dann alle arbeitslos werden. Also wir werden allein schon qua Demografie in Deutschland auch weiter an vielen Stellen Fachkräftemangel haben, aber nicht an den Stellen, wo die Menschen vorher unterwegs waren, ne? Und das heißt, Menschen müssen sich verändern. Und im besten Fall funktioniert das in einem Unternehmen selber. Also wenn ein Unternehmen tatsächlich so weitsichtig ist, zu sagen, wir sehen das kommen, wir machen interne Weiterbildungen. Also da kann ich auch nur ermutigen, sowas wahrzunehmen und eben wirklich in einem Unternehmen alles, was es an Angeboten dazu gibt, zu nutzen, um sich auf den technischen Stand zu bringen, Richtung Digitalisierung, Richtung KI oder auch anderer Technologien. Also es sind teilweise ja, wenn man in die Automobilindustrie guckt, hat man auch einen kompletten Technologiewandel von den Benzin- und Dieselmotoren zur Elektromobilität. Also an vielen Stellen sehen wir eben so technologische Brüche. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann wird es tatsächlich auch zukünftig gar nicht unbedingt nur aus Kostengründen, sondern eben wirklich aus solchen Strukturgründen passieren, dass Menschen ihre Rolle verlieren. Da ist dann ja die Frage, was mache ich jetzt, ne? Also die stellt sich dann ja nochmal größer. Wo passe ich denn jetzt eigentlich hin und wie komme ich dahin? Und tatsächlich gibt es ja ganz, ganz tolle Möglichkeiten, auch sich weiterzubilden, auch in so einer Situation gefördert von der Bundesagentur für Arbeit. Also man kann ja auch schon vorher, nicht nur, wenn man den Job verloren hat, sondern wenn der eigene Job potenziell gefährdet ist, sogenannte Weiterbildungsgutscheine bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen, wo man eben dann Fortbildungen machen kann, ohne dass man sie eben selbst finanzieren muss und ohne dass der Arbeitgeber sie finanzieren muss. Das ist eine tolle Möglichkeit. Aber das hilft natürlich auch nicht, die einfach ungesteuert zu machen, sondern da hilft es natürlich schon, einerseits auf Arbeitsmarktdaten mal zu gucken und zu gucken, in welchen Jobprofilen habe ich denn eigentlich überhaupt gute Chancen? Also wo gibt es denn gerade Fachkräftemangel? Habe ich denn mehr offene Stellen als Arbeitssuchende? Mhm. Und also nicht jeder Job, wo viel eingestellt wird, ist auch ein Job, wo ich gute Chancen habe, weil an manchen Stellen habe ich tatsächlich gleichzeitig so viele Kunde und Bewerberinnen und Bewerber, dass ich es dann als Quereinsteiger auch schwer habe, weil ich viele habe, die mit schon viel Erfahrung kommen. Das heißt, es lohnt sich hinzugucken, wo habe ich denn eigentlich wirklich Lücken und wo habe ich als Quereinsteiger potenziell auch gute Chancen? Und dann
wo kann man denn da nachgucken als Suchender?
Also das ist zum Beispiel eine Unterstützungsmöglichkeit, die wir auch geben, dass wir eben diese Zahlen zusammenstellen. Es gibt diese Daten, also eben zum Beispiel auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit gibt es Daten zu Engpassberufen. Also da kann man viel auch recherchieren. Ah, ja. Okay. Also da gibt es schon auch viele gute Unterstützungsangebote, aber tatsächlich ist dann immer noch mal die Frage, das in den Kontext zu ziehen und wir ziehen eben viele Daten dann auch zusammen, konkrete Stellenangebote auch in der Historie und können dann Prognosen abgeben, eben wie leicht oder schwierig es sein wird, weil es kommt ja eben noch eben ein Thema dazu, was passt eigentlich zu mir und das ist einerseits dann natürlich wieder eine Frage der Persönlichkeit. Das spielt schon auch eine Rolle. Also in welchen Jobs habe ich da mehr mit Menschen zu tun? Bin ich sozusagen mehr analytisch unterwegs und so weiter? Also da so ein bisschen zu gucken, was passt. Aber natürlich auch die fachlichen Skills. Also es gibt manchmal eben Jobs, wo man sagt, da kann ich durchaus auch einige Skills, die ich jetzt schon mitbringe und Erfahrungen, die ich mitbringe, weiterhin nutzen und setz noch was obendrauf oder gehe sozusagen in eine andere Richtung. Also und das ist natürlich leichter, als wenn ich ganz von vorne anfangen muss. Denn natürlich gilt die 1000-Stunden-Regel überall. Also sozusagen, man sagt ja, um in etwas richtig gut zu werden, das wird häufig verwendet für sozusagen Sport oder Musik. Ja, aber also um irgendwo richtig gut zu werden, brauche ich 1000 Stunden Training. So, das hört sich natürlich fürchterlich an erstmal, weil das so eine große Hürde ist. Letztendlich passiert natürlich da in den Jobs, einmal ist es natürlich weniger, wenn ich schon auf was aufsetzen kann Und andererseits passiert natürlich viel on the job. Gerade eben in Jobs, wo Quereinsteiger auch explizit gesucht werden, da wird natürlich auch seitens der Firmen dann nochmal investiert. Und keiner erwartet, auch wenn die Stellenanzeigen das suggerieren, dass man schon sozusagen mit den perfekten Vorerfahrungen kommt. Also da kann man auch ganz selbstbewusst sein. Wichtig ist einfach, eben eine Lernbereitschaft zu haben und das zum Beispiel dann auch gerade als Quereinsteiger in einem Jobinterview auch zu zeigen, mit Beispielen zu hinterlegen, dass man gerne lernt, dass man schnell lernt. Mhm. Und dann geht es auch on the job. Mhm.
Ja gut, also ich glaube, nicht alle Jobs sind so für so Quereinstiege geeignet. Ne? Also ich so Chirurg oder so, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Mit 1000 Stunden reicht dann wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, gerade durch AI kann man auch viele Generalisten gebrauchen, die sich genau das dann auch on the job aneignen. Und in dem Zusammenhang finde ich ja auch immer ganz wichtig, das Ausprobieren. Welche Rolle spielt das Ausprobieren für die Quereinsteiger?
Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich würde sagen, vor dem sozusagen selber ausprobieren steht nochmal das mit Menschen sprechen. Also wenn ich Interesse habe, in eine bestimmte Rolle zu wechseln, dann einfach mal schauen, habe ich jemanden in meinem privaten Umfeld, den ich vielleicht kenne, der in so einer Rolle arbeitet. Bei LinkedIn vielleicht mal schauen, habe ich jemanden in meinem Netzwerk oder ist jemand in meinem Netzwerk, der jemanden kennt, der in der Rolle oder Branche gerade unterwegs ist. Dann tatsächlich einfach mal zu sprechen, was sind denn die Anforderungen, wie sieht der Job wirklich aus? Das macht immer einen Unterschied, wenn man sozusagen über etwas liest und so eine vage Vorstellung hat oder wenn man wirklich mit Menschen spricht in der Rolle, die einem ja auch nochmal Tipps geben können, was sind wirklich die besten Weiterbildungen, was lohnt sich, sich anzueignen, was macht man ohnehin on the job und so weiter. Also das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt. Dann tatsächlich gibt es vielleicht die Möglichkeit, das kommt natürlich auf die Rolle an, vielleicht auch freiberuflich erstmal in einer bestimmten Rolle zu arbeiten. Yeah. Also man darf ja auch in der Arbeitslosigkeit 15 Stunden tatsächlich tätig sein.
In der Woche oder?
Genau, also man darf 15 Stunden in der Woche sozusagen tätig sein, ohne den Anspruch auf Arbeitslosengeld zu verlieren. Mhm. Und das bietet sich natürlich zum Beispiel an, eben wirklich, wenn man in eine neue Rolle reingehen will, auf freiberuflicher Basis Dinge erstmal auszuprobieren und zu gucken, liegt es mir, habe ich wirklich Spaß dran, um sich dann dafür dann definitiv zu entscheiden.
Ja, absolut. Ja, also meine Idee ist, dass man so ein Senior Internship-Programm oder sowas hat, was es wahrscheinlich noch nicht so gibt. Also freiberuflich ist eine Möglichkeit, aber hospitieren und Praktikum machen wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber das gibt es jetzt, glaube ich, in dem Umfang noch nicht so.
Aber es kommt tatsächlich auf die Rolle an. Also das ist durchaus hier und da möglich, das zu machen. Ich glaube, es braucht dann eben wirklich auch Arbeitgeber, die dafür offen sind und auch da kommt das Netzwerk wieder ins Spiel. Ne? Also wenn ich jemanden kenne und sage, darf ich einfach mal sagen, bei dir in der Abteilung mitarbeiten, so, dann lässt sich das natürlich leichter organisieren, als wenn ich mich jetzt offiziell bei einer Personalabteilung melden muss, die für sowas vielleicht gar kein Programm haben. Ne?
Ja, absolut. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt schon super viele Aspekte beleuchtet. Könntest du noch mal so eine Art Zusammenfassung machen? Was sind sozusagen die drei größten Erfolgsfaktoren nach einer Kündigung? Ne? Also wie sollte man vorgehen?
Ja, ich würde so einen Erfolgsfaktor 0 noch mal davor schalten, nämlich in sich investieren. Bei uns kommen ganz oft Menschen, die schon irgendwie seit 6 Monaten aus ihrem Unternehmen raus sind, und sagen, ach, ich habe gedacht, ich brauche keine Unterstützung, aber jetzt merke ich, es ist doch schwierig und jetzt würde ich gerne mit euch arbeiten. Und das ist schade, wenn man diese 6 Monate erstmal verliert. Ne? Also, wenn man eine große Herausforderung hat, wo man das erste Mal davor steht, dann holt man sich ja auch in anderen Situationen Hilfe. Und es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Extremmarathon zu laufen, ohne vielleicht jemals irgendwie ein Training gemacht zu haben. Das würde man ja auch nicht tun. Und an der Stelle wirklich eben sich da die beste Unterstützung zu holen, das lohnt sich. Und das wahrzunehmen, gerade wenn der Arbeitgeber das finanziert. Und dann wirklich zu gucken, wie geht es mir, sich das auch einzugestehen und mit der richtigen Haltung ranzugehen, wirklich auch optimistisch ranzugehen, weil wie gesagt, es kann die größte Chance des Lebens sein, einfach in so einer Phase nochmal anders abzubiegen, was ganz Neues zu machen und so ein bisschen aus diesem Hamsterrad auch rauszukommen, wo man sich ja sonst ganz oft nicht raustraut. Also das wäre so das erste Thema, positive Haltung. Das zweite Thema ist wirklich eben gut in sich reinzuhorchen, was ist der richtige nächste Schritt und nicht vorschnell, hektisch sozusagen das erstbeste Angebot annehmen. Und das dritte ist dann eben wirklich gute Vorbereitung, wie immer im Leben, ne? Also das es hilft einfach wirklich, auch so ein Bewerbungsgespräch durchzuspielen. Wie stelle ich mich vor, seinen Elevator-Pitch zu üben? Wie berichte ich von meinen Stärken? Was habe ich für Beispiele? Und das kann man wirklich üben, ohne dass es dann irgendwie plötzlich eingeübt und unnatürlich ist. Aber das ist etwas, was man wirklich auch optimieren kann. Und es wäre schade, wenn es eben daran scheitert, dass man das, was man kann, einfach auch noch nicht gut rüberbringen kann.
Und gibt es aus deiner Sicht noch Inspirationsquellen, die du meinen Hörern an die Hand geben könntest?
Ach, ein Buch oder beziehungsweise auch viele YouTube-Videos kann ich vielleicht empfehlen von der Herminia Ibarra. Die ist Professorin, die zum Beispiel auch das Thema Ausprobieren sehr, sehr stark empfiehlt. Also die kann ich sehr empfehlen, sozusagen als Inspirationsquelle von ihr mal ein YouTube-Video anzugucken oder das Buch Working Identities sich mal anzuschauen. Ansonsten bin ich großer Fan des Ikigai-Frameworks. Ich glaube, es führt jetzt zu weit, wenn ich das noch erkläre, aber auch das findet man, wenn man es googelt. Und da geht es eben wirklich darum, für sich so in verschiedenen Facetten zu gucken, was ist eigentlich für mich der richtige nächste Schritt.
Ja, hier kann ich beides in die Shownotes packen. Mhm. Und ich habe auch das Buch gelesen zur Working Identity. Ich fand das auch sehr, sehr gut. Ja, also wir sind ja schon am Ende des Podcasts, aber was ich gerne nochmal von dir persönlich wissen möchte, ist, ob du weißt, was du als Kind werden wolltest.
Oh, natürlich ganz vieles, also jedes Jahr was anderes. Also ich glaube, so das Erste, woran ich mich erinnere, ist tatsächlich, damals gab es die Buchreihe Kommissar Kugelblitz mit so einer roten Folie, wo man immer dann die Auflösung irgendwie von den Kriminalfällen sehen konnte. Also ich wollte unbedingt auch Detektiv werden. Das fand ich total spannend. Und ich lese auch immer noch gerne Krimis.
Ja, ich auch. Genau, also kann ich auch beides so unterstreichen. Und wenn du überlegst, was von der Detektivin in dir findet sich in deinem jetzigen Beruf, kannst du das jetzt so auf die Schnelle sagen?
Ja, ach, ich mag tatsächlich immer noch gerne Dinge auf den Grund gehen und wirklich alle Daten, Fakten anschauen, vielleicht auch dann auf Erkenntnisse und Lösungen kommen, die erstmal nicht so an der Oberfläche ersichtlich sind. Dadurch eben wirklich auch vielleicht neue Lösungen für komplexe Probleme finden. Letztendlich ist ja so dieses so ein Puzzle zusammensetzen aus ganz vielen Informationsbaustein, das ist ja das, was am Krimi auch so spannend ist, finde ich, ne? Also der Autor gibt einem ja immer so ein paar Brocken und Puzzlestücke und dann selber auch zu rätseln, so wer könnte es jetzt gewesen sein? Und das ist tatsächlich ja an vielen Stellen eben im Jobkontext jetzt in der Gründung oder auch generell in Geschäftsführungsrollen, das ist ja ganz oft auch so, ne? Man hat irgendwo so Informationen und versucht sich dann so die Wahrheit draus zusammenzureimen, um dann Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend.
Ja, also das Investigative und das dann zu einer Lösung zusammenzubauen. Ja. Gut, Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pall-Schönbein und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.